Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Gemeinde, wie sollen wir als Christen leben? Welches Verhalten sollen wir an den Tag legen? Ich meine gar nicht so sehr das Verhalten hier in diesem Kreis, also innerhalb der Gemeinde. Ich meine das Verhalten draußen, wenn man so will, in der Welt. Das heißt, in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, im Sportverein oder auch in der ungläubigen Familie. Wie sollen Christen sich da verhalten? Was sollen sie tun? Was sollen sie unterlassen? Und warum? Sicher gibt es viele Verhaltensweisen, die aus ethischer Perspektive irrelevant sind. Ich meine Dinge wie, esse ich heute Morgen Weißbrot oder esse ich Graubrot? Ziehe ich ein T-Shirt an? Ich hätte es vielleicht machen sollen, zumindest ein kurzes. Oder ein Pullover? Ja, das sind Dinge, die sind gleichgültig. Das wird jedem klar. Aber es gibt andere wichtige Bereiche, wichtige Aspekte des Lebenswandels. Und über die lohnt es sich nachzudenken. Das Teilgebiet der Theologie, das sich mit solchen Fragestellungen beschäftigt, ist die sogenannte Ethik. Ethik, das ist die Theorie des richtigen Lebenswandels. Oder anders, die Lehre darüber, wie ein Mensch richtig handeln soll. Aber wieso ist Ethik erforderlich? Einmal deshalb, weil der Mensch kein Instinktwesen ist. Er kann und muss täglich Entscheidungen treffen. Fortwährend geht es um die Frage, was soll ich tun? Die Handlungsweise eines Tieres folgt da einfach dem Instinkt. Der Mensch aber kann und er muss Entscheidungen treffen. Er lenkt seine Existenz durch seine Entscheidungen und durch seine Handlungen. Das stimmt vor allen Dingen auch für uns westliche Menschen, die wir nicht vorwiegend damit beschäftigt sind, für unsere Ernährung oder sonstige Aufgaben des Existenzkampfes zu sorgen. Mit solchen Problemen sind wir meist nach dem Frühstück schon fertig. Und es bleibt uns eine lange Reihe von Stunden, in denen wir entscheiden müssen, wie wir leben sollen. Aber auch, weil es Gottes Wille für sein Volk ist, dass wir gute Werke bringen. Denken wir an Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Oder denken wir an 1. Thessalonicher 4. Gott will, dass ihr heilig seid. Und Ethik beantwortet eben die Frage, was gute Werke sind. Beantwortet die Frage, was ist das? Heiligkeit. Welcher Lebenswandel Gott gefällt und welcher eben nicht? Welche Verhaltensweisen seine Anerkennung finden und welche eben nicht? Und dass das auch heutzutage ein Thema ist, zeigen nicht zuletzt die Ausschläge nach beiden Seiten. Einmal die zunehmende Gesetzlichkeit, wenn wir an die Entwicklung in der Landeskirche denken, Segnung homosexueller Lebensgemeinschaften beispielsweise. Also Gesetzlosigkeit auf der einen Seite und fortdauernde Gesetzlichkeit auf der anderen Seite. Kleidervorschriften nenne ich da nur. In unserem heutigen Abschnitt aus dem Titusbrief geht es um ganz ähnliche Fragestellungen. Es geht um Ethik, um die Frage nach dem richtigen Lebenswandel. Paulus befasst sich in diesem Text ganz konkret mit der Lebensführung der Christen auf Kreta. Er macht das sehr detailliert. Wir werden heute nicht alle Einzelheiten des Textes unter die Lupe nehmen, das sage ich hier schon. Ja, das machen wir später, das heben wir uns für spätere Predigten auf. Aber wir wollen heute hier zwei Grundprinzipien der christlichen Lebensführung betrachten. Die gibt Paulus seinen Lesern nämlich hier mit. Die wollen wir heben und auf uns anwenden. Zwei Grundprinzipien christlicher Lebensführung. Das ist heute unser Thema. Der Text steht bei Titus im zweiten Kapitel, die ersten 10 Verse. Und ich lese uns zunächst den Abschnitt. Du aber lehre alle in der Gemeinde, so wie es der gesunden Lehre entspricht. Die älteren Männer fordere auf, nüchtern im Urteil, ehrbar und besonnen zu sein, gesund im Glauben, in der Liebe und in der Standhaftigkeit. Ebenso sage den älteren Frauen, dass ihre Lebensführung der Würde des Christenstandes entsprechen muss. Sie sollen nicht andere verleumden oder dem Trunk verfallen sein. Als Lehrmeisterinnen eines guten Lebenswandels müssen sie die jüngeren Frauen dazu anleiten, dass sie ihre Männer und Kinder lieben, besonnen und zuchtvoll leben, ihren Haushalt ordentlich führen und ihren Männern gehorchen, damit Gottes Botschaft nicht in Verruf kommt. Entsprechend fordere die jungen Männer auf, in allem besonnen und beherrscht zu sein. Sei du selbst ihnen ein Vorbild im Tun des Guten. Lehre die Wahrheit unverfälscht und mit gebührendem Ernst, in gesunden und unanfechtbaren Worten. Dann können unsere Gegner uns nichts Schlechtes nachsagen und müssen sich beschämt zurückziehen. Die Sklaven und Sklavinnen sollen ihren Herren oder Herrinnen in allem gehorchen und ihnen zu Willen sein. Sie sollen ihnen nicht widersprechen und nichts unterschlagen, sondern ihnen treu und zuverlässig dienen. Mit allem, was sie tun, sollen sie der Lehre Gottes, unseres Retters, Ehre machen. Wir erinnern uns, die Situation, in der Titus hier seinen Dienst zu tun hatte, war alles andere als leicht. Kreta war zur damaligen Zeit ein berüchtigtes Fleckchen Erde. Die kretische Gesellschaft war geradezu legendär verdorben. Einmal wegen ihrer Verlogenheit, wir hatten das eingehend betrachtet. Aber auch sonst war die Lebensweise der kretischen Bevölkerung bemerkenswert. Sie galt als zügellos, kriegsführend, wild und unmoralisch. Zudem waren in den Gemeinden, in denen Titus hier tätig war, einflussreiche Irrlehrer am Werk, die die Gemeinde verwirrten. Diese Irrlehrer und ihre Lehre trugen zwei Kennzeichen. Einmal war es die fehlende Distanz zur kretischen Kultur, denn Paulus identifiziert die Lehrer im ersten Kapitel mit einer schmähenden Selbstcharakterisierung eines kretischen Philosophen. Und er sagt da, die Kreter lügen immer. Sie sind Raubtiere, liegen auf der faulen Haut und denken nur ans Fressen. Also, fehlende Distanz zur heidnischen Kultur auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ein deutlicher judaistischer Einschlag. Das heißt, sie achteten auf Menschengebote, sie hatten Gefallen an jüdischen Reinheitsvorschriften, ja, sie hatten gesetzliche Lehren. Und Paulus entlarvte diese sogenannten christlichen Lehrer als ungläubige Heiden. Er nimmt da gar kein Blatt vor den Mund. Er nennt sie Leute, die der Wahrheit den Rücken gekehrt haben. Er nennt sie Unreine, als mit Schuld befleckte, als solche, die den Glauben aufgegeben haben, deren Denken und Fühlen beschmutzt sei. Er redet über diese christlichen Lehrer so, oder er ordnet sie so ein, dass sie Heiden sind. Es sind Leute, nach Paulus, die wohl vorgeben, Gott zu kennen, deren Lebensführung aber genau das Gegenteil offenbarte. Und Paulus macht damit klar, diese Lehrer sind keine Christen. Sie sagen, sie seien welche, ja. Aber ihre Lebensführung zeigt, dass das nicht stimmt. Sie stehen außerhalb des Heils. Ja, in Kapitel 1, Vers 13 ließ Paulus dann noch Hoffnung durchblicken. Ja, er sagt, Titus, weise sie scharf zurecht, damit sie im Glauben gesund seien. Ja, eine gewisse Hoffnung war noch da, aber so wie es im Moment aussah, standen diese Leute außerhalb des Heils. Da konnten sie sich so oft christliche Lehrer nennen, wie sie wollten. Sie waren Heiden und nichts anderes. Punkt aus. Und um die unter diesem Einfluss stehenden Gemeinden stand es verständlicherweise nicht gut. Sie hatten keine klare Vorstellung davon, wie sie als Christen leben sollten. Ja, mehr noch, sie lebten ganz offensichtlich falsch. Auch hier fand sich wohl entsprechend dieser Lehre, der sie ausgesetzt waren, beides. Die fehlende Abgrenzung gegenüber dem Heidentum und judaistische Lehrer, ihr Lehren auf der anderen Seite. Diese Christen führten einen Lebenswandel, der aus der Sicht des Paulus nicht in Ordnung war. Wie sollte er auch? Gaben doch die christlichen Irrlehrer alles andere als einen klaren Kurs vor. Der Apostel macht auf diesen bejammernswerten Umstand in Kapitel 1, Vers 11 aufmerksam, wenn er sagt, Titus, du musst ihnen, also diesen Lehrern, den Mund verbieten, denn durch ihre verwerflichen Lehren bringen sie ganze Familien vom rechten Weg ab. Die kretischen Christen waren in großer Gefahr. Sie hatten einen dringenden Schulungsbedarf in christlicher Ethik, in christlicher Lebensführung. Ganz dringend musste ihnen gesagt werden, was geht und was nicht geht, wie ein Christ lebt und wie ein Christ nicht lebt. Und diesen dringenden Bedarf begegnet Paulus hier in unserem Abschnitt. Und er nennt da, ich sagte schon, zwei Grundprinzipien. Auf die beiden wollen wir uns konzentrieren. Und das erste finden wir in Vers 1. Dort sagt Paulus, die christliche Ethik, die Lebensführung von Christen muss im apostolischen Wort verankert sein. Lesen wir nochmal Vers 1. Da sagt er, du aber lehre alle in der Gemeinde, so wie es der gesunden Lehre entspricht. Paulus setzt hier seinen Mitarbeiter Titus in einen scharfen Gegensatz zu den Irrlehrern. Sowohl sie als auch er lehrten die Gemeinden. Die Irrlehrer hatte Paulus Schwätzer und Verführer genannt. Sie brachten verwerfliche Lehren, die, wie gesagt, ganze Familien zugrunde richteten. Und von diesen sollte Titus sich aufs Klarste unterscheiden, ganz eindeutig. Paulus drängte seinen Mitarbeiter zu einer ganz anderen Art der Lehre. Ja, worin bestand diese Andersartigkeit? Worin bestand diese Gegensätzlichkeit? Dieser scharfe Kontrast? Er bestand in der Entsprechung, in der engen Kopplung, in der innigen Verbundenheit mit und zur gesunden Lehre. Bedenken wir, das eigentliche Problem der Gegner von Paulus bestand ja in ihrer Abkehr von dieser Lehre. Leben und Lehre dieser Leute war erbärmlich, weil sie eben die gesunde Lehre verworfen hatten. Ja, hören wir nochmal, was Paulus da über die Irrlehrer sagte. Sie wollen sich nicht der Wahrheit unterordnen. Kapitel 1, Vers 10. Sie sind Lügner. Vers 12. Sie haben der Wahrheit den Rücken gekehrt, Vers 14. Sie haben den Glauben aufgegeben, Vers 15. Und da denken wir erneut an die kraftvolle Selbstvorstellung des Paulus aus der Einleitung des Briefes. Schon da deutet sich ja dieser Gegensatz an. Da ruft Paulus ja geradezu aus, ich, Paulus, soll die Menschen, die Gott erwählt hat, zum Glauben und zur wahren Gottesverehrung führen. Das heißt, ich predige das wahre Evangelium und die anderen eben nicht. Und in Vers 3 sagt er, mit der Bekanntmachung der Heilsbotschaft bin ich, Paulus, betraut. Da können wieder vorfahren, die anderen nicht. Die Irrlehrer hatten sich von dem, was Paulus gesunde Lehre nennt, abgewandt. Wir hatten gesehen, dass es sich hierbei um die Lehre der Apostel handelte. Die Gegner lehnten es ab, sich dieser Lehrautorität des Paulus und der anderen Apostel zu unterwerfen. Sie mixten ihre eigenen Lehren zusammen und sowohl ihr Leben als auch ihre Lehre offenbarten diesen Abfall vom Heil. Weder Lehre noch Lebenswandel war in Ordnung. Und Titus nun soll die Christen gänzlich anderes lehren, gänzlich anders lehren. Der Gegensatz bestand also in der unterschiedlichen Lehre. Titus sollte die Gemeinde so lehren, wie es der gesunden Lehre entsprach. Und in den Versen 2 bis 10 lesen wir, was Titus lehren sollte. Es ging um ganz konkrete Anweisungen zum täglichen Lebenswandel. Es ging um Ethik, um ganz praktische Fragen. Wie lebt ein Mann ab 50? Wie sollte sich eine Frau ab 50 verhalten? Was sollte sie tun? Was sollte sie besser unterlassen? Welches Verhalten hält Paulus für junge Frauen und Männer angezeigt? Wie sollten die Sklaven leben? Aber auch, wie sollte sich Titus verhalten? Also bei dem, was Paulus hier an Lehre von Titus verlangt, geht es um ganz lebenspraktische Dinge. Und sämtliche Anweisungen entsprachen hierbei dem bereits genannten Grundprinzip. Die christliche Ethik muss im gesunden Wort gegründet sein. Das, lieber Titus, so sagt er hier, was du in ethischer Hinsicht lehrst, das muss mit dieser gesunden Lehre übereinstimmen. Ja, und schon in Kapitel 1, Vers 9 hatten wir eben gesehen, was Paulus unter gesunder Lehre versteht. Die autoritative Lehre der Apostel. Was umfasste diese Lehre alles? Sicherlich einmal die gesamte neutestamentliche Offenbarung, aber sicher noch mehr, sicher auch das Alte Testament. Aber eben von Christus her gelesen, aus der Perspektive des vollbrachten Heils, mit Christus im Zentrum. Diese Lehre bildet Grundlage der rechten Ethik, des rechten Lebenswandels. Jede Ethik, jeder Lebenswandel muss sich an diesem Maß messen lassen. Immer wieder geht es eben um die Frage, entspricht diese Verhaltensweise dieser apostolischen Lehre? Stimmt sie mit dem Evangelium überein? Auch dein und mein Lebenswandel muss sich hier messen lassen. Zwischen beiden Bereichen Lehre und Lebenswandel muss Übereinstimmung vorliegen. Das ist ähnlich wie bei der sogenannten Plattformfertigung in der Autoindustrie. Bei dieser Fertigungsart werden die Fahrzeuge, wie der Name das sagt, auf Plattformen produziert. Während der Produktion werden die Autotypen ja auf diesen Plattformen zusammengesetzt. Und hierbei gilt der Grundsatz, auf jeder Plattform kann nur ein bestimmter Fahrzeugtyp produziert werden. Ja, das können dann Autos unterschiedlicher Marken sein, aber nur dann, wenn es sich um baugleiche Modelle handelt. Beispielsweise werden der VW Golf, der Audi A3 und der Skoda Octavia auf ein und derselben Plattform gefertigt. Aber wie gesagt, es handelt sich um jeweils denselben Fahrzeugtyp. Es sind baugleiche Modelle unterschiedlicher Marken des VW-Konzerns. Also was deutlich werden soll, Fahrzeugtyp und Plattform bedingen einander. Auf jeder Plattform kann nur ein bestimmter Fahrzeugtyp wachsen. Das, was am Ende aus der Fertigungshalle rollt, das wird schon am Anfang durch diese Plattform bestimmt. Auf der Plattform A kann nie und nimmer ein schnittiger Porsche gebaut werden. Geht nicht. Falsche Plattform. Ohne wesentliche Veränderungen ist da nichts zu machen. Plattform und Fahrzeugtyp bedingen einander, hängen voneinander ab. Das eine zieht das andere ja geradezu zwangsläufig nach sich. So auch hier. Der richtige Lebenswandel benötigt das apostolische Wort als Basis. Veränderungen hier, an dieser Basis, ja, werden auch zu Veränderungen in der Ethik führen. Dann rollt eben am Ende kein VW Golf, sondern vielleicht ein Trabi aus der Werkhalle. Denken wir hier an die Irrlehrer. Sie geben sich als Christen aus. Wahrscheinlich sahen sie sich selbst auch als Christen an. Aber sie hatten sich vom heilsamen Wort, von der heilsamen Lehre abgewandt und so als Ungläubige erwiesen. Und diesem lehrmäßigen Abfall folgte dann auch der Bankrott im Bereich des Lebenswandels. Lüge, Betrug, Geldgier, Unfähigkeit zu irgendetwas Gutem. wie Paulus es sagt. Diese enge Verbundenheit zwischen Lehre und Ethik macht Paulus hier in diesem Kapitel übrigens ganz deutlich. Wir werden das nochmal sehen, aber ich kann es schon einmal sagen. In Vers 1 nennt er das Prinzip, rechte Ethik ist eben die, die mit der rechten Lehre übereinstimmt. In den Versen 2 bis 10 gibt er dann ein Beispiel für eine ethische Unterweisung. Und abschließend in den Versen 11 bis 14, das ist jetzt hier nicht mehr abgedruckt, da nennt er die lehrmäßige Plattform. Da sagt er eben, denn die rettende Gnade Gottes ist offenbar geworden und sie gilt allen Menschen. Sie bringt uns dazu, dass wir dem Ungehorsam gegen Gott den Abschied geben, den Begierden, die uns umstricken, und dass wir besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben, als Menschen, die auf die beseligende Erfüllung ihrer Hoffnung warten und darauf, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint. Also das Wort von Christus als Antrieb, als Basis für rechtes, ethisches Handeln. Liebe Geschwister, rechtes, ethisches Handeln muss im apostolischen Wort verankert sein. Das ist hier das erste Grundprinzip zur christlichen Lebensführung. Das führt uns Paulus hier vor Augen. Ohne diese Verankerung ist eine rechte Lebensführung nicht möglich. Darum achten wir darauf, dass unsere Basis stimmt. Bleiben wir dem heilsamen Wort der gesunden Lehre treu. Sorgen wir dafür, dass dieses Wort uns nachhaltig prägen kann. Und bitten wir den Herrn, dass er uns sein Wort ins Herz legt. Flehen wir ihn an, dass er selbst uns das Rechte, der Verständnis seines Wortes schenkt und damit auch dann das rechte Verhalten bei uns hervorbringt. Wenn wir Gottes Wort vernachlässigen, nicht lesen, uns durch dieses Wort nicht prägen lassen, wird der Schaden nicht lange auf sich warten lassen. Grundprinzipien für den Lebenswandel von Christen, so lautet das Thema. Und wir kommen zum zweiten Prinzip, das da lautet, der Lebenswandel von Christen muss im Dienst des apostolischen Wortes stehen. Ich hatte bereits gesagt, dass wir uns die Einzelanalyse dieser Verse für die kommenden Predigten aufheben. An diesen Tagen soll es dann konkret um diese Anweisungen der Verse 2 bis 10 gehen. Heute lassen wir uns an diesen Prinzipien genügen. Eins können wir aber jetzt schon feststellen. In den Versen 2 bis 10 schildert Paulus vorbildliche Verhaltensweisen. Bezogen auf die Gemeindesituation auf Kreta gibt Paulus den verschiedenen Gruppen insoweit vorbildliches Verhalten vor. Unterschiedlichen Leuten sagt er hier, wie sie sich idealerweise verhalten sollen. Und jeweils am Ende der Verse 5, 8 und 10 lässt er erkennen, warum die Gemeindeglieder sich so verhalten sollen. Also er sagt nicht nur, wie sich der christliche Lebenswandel konkret dastehen sollte, er gibt auch den Grund für das Verhalten an. Schauen wir mal in die Verse 5, 8 und 10. Vers 5, da sagt Paulus am Ende, damit Gottes Botschaft nicht in Verruf kommt. Paulus fordert an dieser Stelle junge Frauen zu einem bestimmten Verhalten auf. Und als Ziel dieses Verhaltens nennt er, dass Gottes Botschaft nicht in Verruf kommt. Mit Gottes Botschaft ist hier wiederum das Evangelium gemeint. Das, was Paulus hier sagt, erinnert an Abschnitte aus dem Alten Testament. Es erinnert an Stellen, in denen Gott die Lästerung seines Namens beklagt. Die Lästerung seines Namens aufgrund des ethischen Versagens seines Volkes. Ja, wir hatten in der Lesung gehört, Hesekiel 36, Vers 20, aber wohin sie, damit ist Israel gemeint, auch kamen, überall brachten sie meinen heiligen Namen in Verruf. Denn die Leute dort sagten, Sie sind das Volk des Herrn, aber er hat es nicht verhindern können, dass sie sein Land verlassen mussten. Überall, wohin mein Volk kam, reden die Leute so über mich. Das schmerzt mich, dass die Leute von Israel meinen heiligen Namen so in Verruf brachten. Oder Paulus in Römer 2, Vers 23 und 24 sagt im Hinblick auf das Volk Israel ganz Ähnliches. Er zitiert da aus Jesaja und sagt den Juden auf den Kopf zu: Ihr seid stolz auf das Gesetz, aber ihr lebt nicht danach und macht Gott Schande. So steht es in den Heiligen Schriften: Durch euch kommt Gottes Name bei den Völkern in Verruf. Verstehen wir, Israel hatte versagt. Und das Versagen Israels fiel auf den Namen Gottes zurück. Die Völker unterschieden da nicht. Sie schlossen vom Versagen Israels auf ein Versagen des Gottes Israels. Sie setzten beides gleich. Das ethische Versagen Israels fiel auf den Namen des Herrn zurück. Sein Name geriet unter den Heiden in Verruf. Und wenn wir uns vor Augen führen, dass Gott schon immer alle Völker im Blick hatte, wird auch klar, Israels Versagen war ein Hemmnis für die Missionierung der Völker. Der Gott Israels selbst und die Zugehörigkeit zu diesem Gott war für viele Heiden damit wenig attraktiv. Und Paulus macht hier deutlich, da wo das alte Israel versagt hat, darf das neue nicht versagen. Die missionarische Kraft des Evangeliums darf durch den schlechten Lebenswandel der Christen nicht leiden. Denn auch hier gilt, die ungläubige Umwelt unterscheidet nicht. Sie kann das auch oft gar nicht. Häufig besteht überhaupt kein anderer Kontaktpunkt für einen Heiden zum Evangelium als durch das Leben anderer Christen. So war das auf jeden Fall damals in Kreta. Vom Evangelium wussten viele nur das, was sie am Lebenswandel von Christen sahen. Das war zumindest häufig immer der erste Kontaktpunkt und ein ganz wichtiger. Dann Vers 8, da sagt Paulus am Ende: Dann können unsere Gegner uns nichts Schlechtes nachsagen und müssen sich beschämt zurückziehen. Diese Anweisung steht am Ende, oder diese Aussage steht am Ende der direkten Anweisung an Titus. In der Anweisung selbst geht es darum, dass Titus auf seine Lebensführung und auf seine Lehre achten soll. Beides sollte in keinster Weise zu beanstanden sein. Niemand sollte in der Lage sein, ihm berechtigterweise Vorwürfe machen zu können, ihn beschuldigen zu können, zu sagen: Ach, da haben wir es ja wieder. Dieser Titus gibt vor, der Vertreter des einzig wahren Evangeliums zu sein, sagt uns, wir predigen ein falsches Evangelium. Und was tut er? Guckt euch das doch mal an, er ist auch nicht besser als wir. Der kocht auch nur mit Wasser. Ja, die Gegner von Paulus und die Gegner von Titus, die warteten nur auf Fehler. Und ein Versagen von Titus wäre für sie eine reine Freude gewesen. Dies muss, so Paulus, verhindert werden. Die Gegner sollten sich beschämt zurückziehen müssen. Worum geht es Paulus bei dieser Begründung? Geht es ihm um sich selbst? Geht es ihm um Titus? Sicher auch. Aber in der Hauptsache geht es ihm auch hier wieder um das Evangelium. Titus sollte sich vorbildlich verhalten, damit ihn kein berechtigter Vorwurf treffen könnte. Denn ein solcher Vorwurf hätte nicht nur Titus selbst beschädigt, auch Paulus und seine Mitarbeiter wären betroffen gewesen, aber vor allen Dingen wäre das Evangelium betroffen gewesen. Das Evangelium, das Paulus durch Gott anvertraut war, wäre in ein schlechtes Licht geraten. In der kretischen Öffentlichkeit wäre ein Schatten auf diese Botschaft gefallen. Ja, die Menschen unterscheiden da nicht. Es hätte geheißen: Ach ja, dieser Titus, war da nicht mal was? Ja, der unterscheidet sich ja wohl offensichtlich auch nicht wesentlich von anderen christlichen Lehrern. Was der uns als Botschaft bringt, ist auch nicht viel anders. Und in Vers 10, da lesen wir am Ende in Bezug auf die Sklaven: Mit allem, was sie tun, sollen sie der Lehre Gottes, unseres Retters, Ehre machen. Hier an dieser Stelle drückt Paulus noch einmal positiv aus, warum Christen vorbildlich leben sollen. Es geht darum, dass sie dem Evangelium Ehre machen sollen. An den beiden vorgenannten Stellen hatte Paulus das ja negativ ausgesagt. Es soll kein Schatten auf das Evangelium fallen. Also der Lebenswandel von Christus soll keinen Schatten auf das Evangelium werfen, es nicht trüben, es nicht verdunkeln. Hier nun die gleiche Aussage, nur positiv formuliert. Der Lebenswandel von Christen soll helles Licht auf das Evangelium werfen. Es klar hervortreten, es hell erstrahlen lassen. Der Lebenswandel von Christen, auch unser Lebenswandel, muss im Dienst des apostolischen Wortes stehen. Das heißt, es soll ein im besten Sinne ansprechender, gewinnender Lebenswandel sein. Ein Lebenswandel, der seine Attraktivität daher bezieht, dass er sich an Christus orientiert, an seinem Handeln, an seiner Liebe, an seiner Güte, an seiner Wahrhaftigkeit, an seiner Treue, an seiner Opferbereitschaft, an seiner Selbstverleugnung und so weiter und so fort. Christen sollen einen in dieser Weise anziehenden Lebenswandel führen, sodass es den Menschen in unserer Umgebung geht, wie es Ruth gegangen ist. Als diese Frau aus dem Heidentum vor die Wahl gestellt wird, entweder zurückzugehen zu ihrer heidnischen Familie oder mit Naomi in das Land Israel. Ein Land, in dem sie niemanden kannte, in dem ihr auch Verarmung drohte. Da sagt sie zu ihrer Schwiegermutter: Dränge mich nicht, dich zu verlassen. Ich kehre nicht um, ich lasse dich nicht allein. Wohin du gehst, dorthin gehe ich auch, wo du bleibst. Da bleibe ich auch, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ruth hatte das Vorrecht, ganz offensichtlich in Naomi mit einer wahren Gläubigen zusammenleben zu dürfen, zumindest zeitweise. Und das hatte bei ihr keine abschreckende Wirkung. Im Gegenteil, sie fing ihrerseits selbst an, den Gnadenzusagen Gottes zu vertrauen. Liebe Geschwister, pflegen auch wir einen solchen Lebenswandel? Richten wir unser Leben konsequent nach Gottes Wort aus? Leben wir im Glauben? Hören wir beispielsweise auf zu lügen? Oder nehmen wir unsere Zunge im Zaum? Hören wir auf, über andere schlecht zu reden? Jeder von uns wird da andere Problemfelder haben. Eifern wir Christus nach und bitten wir ihn, dass er uns verändert. Ich komme zum Schluss. Gott gebe uns allen einen Lebenswandel, der einerseits im apostolischen Wort verankert ist und andererseits dieses herrliche Wort, das im Kern das Wort von Christus ist, schmückt und aufs Klarste hervortreten lässt, auf das Gott in allem geehrt werde. Amen.